Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Unheilige Allianz ist der Titel eines dieser Tage erscheinenden Buchs, in dem Thomas Schüller die Rolle der beiden großen deutschen Volkskirchen in der Republik reflektiert. In der Wortwahl ist er direkt und heftig. Er kritisiert den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung, Sonderregelungen im Arbeitsrecht und das Festhalten der Kirchen an ihren Privilegien. Thomas Schüller ist selbst Katholik und Professor für kanonisches Recht an der Universität Münster. Herzlich willkommen bei diesem Materie-Podcast-Gespräch, Thomas Schüller.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben ein Buch geschrieben, das ungefähr gleichzeitig mit diesem Podcast erscheinen wird. Das trägt den Titel Unheilige Allianz. Und wir sprechen hier über das Verhältnis von Republik und Religion oder, wie man früher einmal sagte, Staat und Kirche. Und da will ich zunächst einmal ein bisschen an diesen beiden Begriffen arbeiten, an der Allianz und an der Unheiligkeit. Bei der Allianz nehme ich einmal an, wir sprechen in erster Linie über Deutschland. Dort verhält es sich ähnlich wie in Österreich. Wir haben in Österreich 16 gesetzlich anerkannte Kirchen- und Religionsgesellschaften und 10 religiöse Bekenntnisgemeinschaften. Das sind die ersteren privilegierte Körperschaften öffentlichen Rechts. Die zweiten sind nicht ganz so privilegiert, haben aber auch einige Vorteile durch diesen Status. Ist das ähnlich wie in Deutschland? Kann man das vergleichen?
Das kann man durchaus vergleichen, weil in Deutschland sowohl nach dem Ersten Weltkrieg, als ja die erste demokratische Verfassung, die Weimarer Verfassung, etabliert wurde, wie aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg die beiden großen christlichen Kirchen, also die römisch-katholische Kirche, wie aber auch der Zusammenschluss der evangelischen Landeskirchen in der EKD, circa über 90% der Bevölkerung abbildete und damit wichtige zivilgesellschaftliche Akteure darstellten. Und als man 19 erstmalig eine demokratische Verfassung erlassen hat, waren die beiden großen Kirchen schon Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das hat etwas zu tun mit der einseitigen Implementierung des Kirchensteuersystems im 19. Jahrhundert. Und dann hat man ihnen den Körperschaftsstatus verliehen. Also eine Rechtsfigur, die eine hohe Eigenständigkeit bedeutet, die rechtlich auch bedeutet, dass man interagieren kann in den Staat hinein mit anderen Akteuren in der Zivilgesellschaft und quasi eine staatsähnliche Stellung ihnen zuweist. Das hat den Grund gehabt, dass man gesagt hat, so viele Bürgerinnen und Bürger hören diesen Gemeinschaften an, die haben so eine wichtige Bedeutung für das Zusammenleben. Wir wollen ihnen das weiter garantieren und der Kompromiss bestand darin, dass man gesagt hat, aber auch wenn neuere, kleine Religionsgemeinschaften sich etablieren, dann dürfen sie auch den Antrag stellen, Körperschaften zu werden. Und das ist wie in Österreich mittlerweile, dass auch kleinere freikirchliche Gemeinschaften, alle jüdischen Kultusgemeinden, es gibt ja Gott sei Dank wieder ein lebendiges jüdisches Leben in Deutschland nach dem Holocaust, dass die alle als Körperschaften anerkannt sind. Und dementsprechend gibt gerade aber der Körperschaftsstatus diesen Religionsgemeinschaften, wie Sie es auch in der Frage schon intoniert haben, die Möglichkeit, einige steuerliche Vorteile zu genießen, aber eben auch in staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel an Universitäten, an Schulen, religiös präsent zu sein mit ihren Veranstaltungen. Also insofern gibt es da eine Konvergenz. Vielleicht in Österreich, das hat mich immer fasziniert durch die K&K-Vergangenheit, dass der österreichische Verfassungsgeber und Staat schon sehr früh auf den signifikanten muslimischen Bevölkerungsanteil reagiert hat und denen schon eine starke Stellung gegeben hat. Und diese Diskussion hat in Deutschland erst 90er Jahre des letzten Jahrhunderts begonnen. Und wir diskutieren heute über islamischen Religionsunterricht, der etabliert wird, über Imame, die in Deutschland ausgebildet werden. Da hat Österreich einen Erkenntnis- und Erfahrungsvorsprung. Ja.
Das ist in der Tat so. In Österreich gibt es ja das erste Islamgesetz oder die erste Version des Islamgesetzes schon seit 1912. Das ist 2015 neu verfasst worden und nach dem Israelitengesetz aufgebaut. Also es ist ziemlich wortgleich, bis auf ein paar Verschlechterungen im Islamgesetz. Ich war in der Entstehung dieses Gesetzes zwar nicht involviert, aber habe das sehr eng verfolgt, wie das zustande gekommen ist. Eine Frage habe ich noch zum deutschen System. Diese Anerkennung der Körperschaften, passiert das auf Landesebene oder ist das auf Bundesebene?
Ja, das geschieht auf Landesebene. Das ist ja auch eine Pointe im Buch, dass nicht so viele im Bewusstsein haben. Man denkt immer, die eigentliche politische Musik wird in Berlin gespielt, früher in Bonn. Nein, religionsrechtliche, religionspolitische Fragen sind immer Ländersache. Und das ist also Sache der Bundesländer, sehr unterschiedlich geregelt. Manchmal reicht ein einfacher Verwaltungsakt aus, dann in manchen Bundesländern eine Entscheidung des jeweiligen Landeskabinetts. Und in manchen Bundesländern muss sogar ein eigenes Gesetz in dem jeweiligen Landtag dafür erstellt werden. Aber es ist in der Tat, wie alle religionspolitischen Fragen, religionsrechtlichen Fragen, Ländersachen, das macht die Komplexität und ja auch das spannende Terrain des Religionsverfassungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland aus.
Ja, spannend kann man es auch bezeichnen. Komplex ist es auf jeden Fall. Unterscheidet sich von Österreich. In Österreich wird das auf Bundesebene
Genau.
geregelt und es ist auch sehr, sehr schwierig für Religionsgesellschaften in diesen privilegierten Status zu kommen. Also
Ja.
abgesehen von diesen 16 gesetzlich anerkannten und 10 Bekenntnisgemeinschaften ist es kaum denkbar, dass da jetzt noch viele andere hinzukommen. Die Hürden werden immer höher. Und die Verfahren immer schwieriger. Es gibt auch gar nicht so viele Religionen, muss man fairerweise sagen, die in dieser Größenordnung liegen. Interessant ist, dass in Österreich zum Beispiel der Hinduismus nicht auf der obersten Ebene noch angekommen ist.
Ist ja in Deutschland auch noch
Ja.
nicht. Ja.
Gut, das war das Thema Allianz. In Österreich spricht man auch oft vom kooperativen Modell. Also da gibt es also religionsrechtlich oder aus den Religionsgesetzen heraus verschiedene Begründungen, worauf diese Kooperation fußt. Das ist ein Geben und Nehmen, könnte man sagen. Also die Religionsgesellschaften geben ein Stück weit der Kontrolle ab, behalten aber sehr viel Autonomie. Ja, und erhalten im Gegenzug sonderrechtliche Besserstellungen im Vergleich zu anderen, nennen wir es mal Vereinen oder anderen großen Organisationen. Das nehme ich mal an, ist in Deutschland eben so der Fall. Und da gibt es Dinge, die Sie kritisieren an diesem Modell.
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass das ja den Religionsgemeinschaften auch einen hohen Gestaltungsfreiraum gibt und in Deutschland, vielleicht auch aus der Erfahrung der NS-Zeit eines totalitären Systems, hat man diese Rechtsfigur aus der Weimarer Verfassung, man hat ja die religionsrechtlichen Artikel eins zu eins durch Verweis ins Grundgesetz übernommen, weil ja auch beide Kirchen trotz auch all ihrer Verwicklungen in das NS-System mehr oder weniger stark als relativ unbeschädigt aus dieser Zeit hervorgegangen sind. Und man hat gesagt, weil so viele Bürgerinnen und Bürger ihr angehören den beiden Kirchen und sie einen wichtigen Beitrag leisten nach dem Zusammenbruch, auch dem ethischen Zusammenbruch, leisten sie viel für das Gemeinwohl, sie sind also gemeinwohldienlich. Und deswegen hat man ihnen diese starke Stellung zugewiesen. Und vielleicht im Unterschied zu Österreich ist in der Verfassung eine sehr katholische Rechtsfigur drin, nämlich das Prinzip der Subsidiarität, dass man gesagt hat, der Staat hat zwar Staatsaufgaben, aber er muss die nicht alle selber durch seine Institutionen wahrnehmen. Er kann damit auch andere zivilgesellschaftliche Akteure betrauen und das waren dann die Kirchen. Das ist in Deutschland eine Besonderheit und
Ja.
das machte auch Sinn in den 50er, 60er Jahren, wo noch so große Teile der Kirche angehörten. Und dann kommt es eben zu Besonderheiten, die ich ja im Buch dann durchdekliniere, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Zum Beispiel nehmen wir nur das Beispiel Arbeitsrecht. Nach dem Krieg waren es noch viele Ordenschristinnen und Christen, die gepflegt, geheilt, erzogen haben. Dann war ein großer Einbruch in dem Nachwuchs bis heute. Und dann hat man immer mehr säkulares Personal, also Normalbeschäftigte eingestellt und hat sich dann unter dem Hinweis Ordnen und Verwalten im Rahmen der für alle geltenden Gesetze, das berühmte Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, hat der Staat zugelassen, dass die Kirchen A aus den gewerkschaftlichen Vertretungen rausgenommen wurden, weil ihnen als Tendenzbetrieb dieses Recht zuerkannt wurde, genau wie Presseorganen und den Parteien, das sind die drei Player, aber auch ein eigenes individuelles Arbeitsrecht. Und daraus haben sich dann Dinge entwickelt, die wir heute im Rückblick nicht mehr als demokratisch rechtsstaatlich betrachten würden, viel Willkür. Und das sage ich jetzt nicht aus einer distanzierten Sicht zu meiner Kirche. Ich bin praktizierender, gläubiger, katholischer Christ. Denn ich habe das hautnah mitbekommen. Ich war ja 16 Jahre im kirchlichen Dienst und war zum Beispiel auch der Vorsitzende der Schlichtungsstelle bei arbeitsrechtlichen Streitfällen und habe oft da gedacht, wie kann sich meine Kirche so anmaßen, zum Beispiel in das Privatleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinzuschauen und daraus arbeitsrechtliche Sanktionen zu generieren. Also der Staat hat den Kirchen sehr stark staatliche Aufgaben zugewiesen, aus der Genese, die ich kurz skizziert habe, und ihnen dabei auch noch abweichend vom staatlichen Recht Sonderrechte gewährt, die zu Ungerechtigkeiten geführt haben. Das beschreibe ich ja im Buch, ja.
Ja, Also mir ist bei der Lektüre Ihres Buches aufgefallen, dass Sie sich trotz wirklich sehr vehementer und sehr deutlicher Kritik an der Kirche keinesfalls illoyal zu dieser Organisation verhalten. Also das ist augenfällig und macht die Kritik eigentlich umso spannender. Was Sie jetzt arbeitsrechtlich beschreiben, könnte man auch so formulieren, dass die Kirche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem sehr moralisch kompatiblen, sehr frommen Lebensstil verpflichtet eigentlich. Also Dinge, die sozusagen außerhalb des kirchlichen Arbeitsrechts passieren, wie Scheidung, Wiederverheiratung etc., können in, ich nehme mal an, katholischen Kirche in Deutschland zu sehr großen Problemen führen im Arbeitsverhältnis. Es gibt ja viele Fälle, die breite Öffentlichkeit erlangt haben auch.
Ja, man muss einfach sehen, durch die Übernahme so vieler staatlicher Pflichtaufgaben sind die kirchlichen Arbeitgeber, Dienstgeber, der zweite größte Arbeitgeber neben dem Staat selbst. Das heißt, das sind noch gewaltige Zahlen im Millionenbereich. Und das macht es ja so virulent und Sie haben das gerade zutreffend beschrieben. Ich neige dazu, manchmal etwas pointiert zu formulieren. Man hat bis 2023, jetzt hat man ja die Grundordnung, also das kirchliche Arbeitsrecht liberalisiert, hat man immer gemeint, man könne in die Herzen und in die Betten der Mitarbeitenden schauen, als würde sich in dem moralischen korrekten, an der katholischen Hochmoral orientierten Verhalten oder eben dem defizitär dazu Verhalten, negativ gesehen, die katholische Kirche ja immer Sexualität außerhalb der Ehe negativ sieht, als würde sich daran die katholische Identität und das Überleben einer katholischen Einrichtung, ob da auf Leben und Tod was sich abspielen würde. Und das hat zu großen Tragödien geführt. Das habe ich, wie gesagt, hautnah mitbekommen. Ich habe versucht, als Vorsitzender Schlichter dann immer das zu mildern. Da kommt der Theologe in mir durch. Ich bin ja Theologe und Kirchenrechtler. Also es gibt so zwei Gehirnhälften und auch Herzenshälften. Aber das sind schlimme Dinge gewesen. Und erst durch ganz starke staatliche Rechtsprechung, die aber auch erst ab der Jahrtausendwende nicht mehr so kirchenfreundlich war, also bis weit in die Endzeit, schon der Beginn Berliner Zeit, haben die staatlichen Arbeitsgerichte zum Beispiel bei Kündigungsschutzklagen am Ende immer der Kirche Recht gegeben, weil sie gesagt haben, am Ende bestimmt allein die Kirche, ob ein bestimmtes, aus ihrer Sicht defizitäres moralisches Fehlverhalten die Institution selbst gefährdet. Und damit hat man der Kirche einen Freifahrtschein ausgestellt, eigentlich willkürlich mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Gott sei Dank, aber erst durch staatlichen Druck, durch die europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien, die in Österreich und Deutschland in nationales Recht überführt wurden, ist es so gekommen, dass die Kirchen von diesem Fehlverhalten Abstand genommen haben. Zu Recht davon überzeugt sind sie nicht. Ich nenne mal einen Bischof, der nahe zu Österreich liegt, ganz nahe zur Diözese Linz in Passau, der Bischof Oster, ein frommer Salesianerpater. Der hat noch 2015, da gab es schon mal so eine kleine Liberalisierung des kirchlichen Arbeitsrechts, davon gesprochen, wenn man also jetzt nicht von allen Mitarbeitenden, auch von technischen Mitarbeitenden, Verwaltungsmitarbeitenden, wir reden noch nicht von Frauen und Männern, die in der Seelsorge, in der Verkündigung stehen oder die Theologie lehren wie ich, wenn die nicht die katholische Hochmoral leben würden, wir das nicht mehr einfordern würden, dann wäre das ein Akt der Selbstsäkularisierung. Also so hoch in der Titulatur hat er gegriffen, da merkt man, die katholische Kirche und die Bischöfe, die eher konservativen Bischöfe, glauben tatsächlich über das Arbeitsrecht, Menschen zu einem katholisch-hochmoralischen Leben anleiten zu müssen. Das halte ich für falsch. Und ich habe einen prominenten Zeugen im Buch, ja, der nun über jeden Zweifel haben ist, nicht katholisch zu sein, nämlich den Nestor der katholischen Soziallehre, Nell Bräuning, der berühmte Jesuiten St. Georgen, der die Päpste des 20. Jahrhunderts beraten hat, aber auch die Regierungen in Deutschland und weltweit. Und der sagt, Leute, ihr habt jetzt säkulare Menschen angestellt, nachdem der Ordensnachwuchs wegfiel. Und ihr habt das Ordensideal, ehelos, keusch, gehorsam und in Gehorsam zur Kirche zu leben, schlicht und ergreifend 1:1 auf die säkularen Mitarbeiter übertragen. Also da merkt man, welcher Fehler da geschieht. Das kritisiert er genauso auch, dass man den dritten Weg geht. Also keine Arbeitsstreiks, keine Arbeitssanktionen ermöglichen im kollektiven Arbeitsrecht. Da war er ganz klar und er ist ja über jeden Zweifel erhaben, nicht katholisch zu sein. Aber da sieht man, und was ich aber kritisiere, ist, dass der Staat durch Verweis auf die Verfassung im Grunde genommen sogar einen Schutzmantel gegeben hat, um dieses willkürliche Verhalten auch noch zu garantieren und der Kirche freie Hand zu geben. Und das ist eben ein Kritikpunkt, den ich auch mit vielen Beispielen belege.
Ja. der zitierte Nell Bräunig, den habe ich sogar angestrichen als Zitat, der da sagt, von Ihnen zu erwarten, nämlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie im Privatleben wie fromme Heilige und verkappte Ordenschristen leben, sind ja nicht nur unangemessen, sondern Versuch, in ein arbeitsrechtliches Vertragsverhältnis moralische Kategorien einzuschmuggeln, genau, die dort schlicht nichts zu suchen hätten.
Sagt das ist ein tolles Zitat.
Ja.
Ein tolles Zitat.
Und Sie beschreiben das ja auch als Fundamentalismusfalle, die hier ausgelegt wird, also diese Überstülpung über das Arbeitsrecht, der Eingriff in die Privatsphäre hier, christliche Werte zumindest oder katholische Werte, evangelische Werte aus einem ganz bestimmten Blickwinkel den Menschen zu oktroyieren. Das ist
ja, das ist, ja. Die Fundamentalismusfalle, aber es gibt auch die Relevanzfalle. Da habe ich ja einen wunderbaren Kollegen mit Michael Seewald, der das sehr schön in einer Predigt vorgetragen hat. Und ich habe ihn gebeten und gefragt, ob ich das so zitieren darf. Also wir haben ja, und das ist spannend, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland haben wir so eine kleine Fraktion von Bischöfen, einen davon habe ich schon genannt, andere wäre Rudi Vorderholzer, die glauben, nur wo katholisch draufsteht, muss katholisch drin sein. Das heißt, es müssen nach Möglichkeit immer katholische Leute sein, die die katholische Einrichtung betreiben und dort arbeiten, und sie müssen die katholische Hochmoral einhalten, und dadurch glauben sie, generiert die katholische Kirche wieder Relevanz, und zwar Relevanz nach dem biblischen Bild, wie eine leuchtende Lampe auf dem Berg strahlt das aus, und begeisterte Menschen werden missioniert durch ein hochtadeliges, katholisches, moralisch einwandfreies Leben, während die größere Fraktion der deutschen Bischöfe die Sauerteigtheorie, das ist das berühmte jesuanische Bild, die sagen, die Erfolgsgeschichte des Christentums ist auch die, dass wir die Gottes- und Nächstenliebe haben, dass wir ohne Ansehen der Person uns dem Nächsten zuwenden, wie der barmherzige Samariter, der ja nicht zu den Zwölfstämmen Israels gehört und trotzdem sich um den unter die Räuber gefallenen Menschen kümmert. Und sie sagen, durch ein selbstloses, gelebte Nächstenliebe, ohne dass wir sofort missionieren, und das ist auch nicht die Frage, ob die Leute jetzt immer die katholische Ehemoral einhalten, aber die sich mit den Zielen der Einrichtung identifizieren, in einer manchmal auch unbewussten, aber doch angenommenen Weise diese christlichen Ideale leben, das verwandelt auch die Welt, und versuchen darüber Relevanz zu generieren. Aber Relevanz ergibt sich aus der Akzeptanz der Gesellschaft, und das ist eine spannende Frage in dem Buch. Gutiert noch die deutsche Gesellschaft mehrheitlich das kirchliche Engagement? Wissen die überhaupt, warum die das tun? Und da ist es ganz interessant, da sind wir in einer transitorischen Situation, während die verfasste Kirche, Stichwort Missbrauchsskandal und vieles andere mehr, einen totalen Vertrauensverlust erfahren hat, ist es doch schon noch ganz interessant zu beobachten, dass auch säkulare Menschen, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, karitative, also katholische oder diakonale, immer noch gutieren und wertschätzen. Also das will ich auch deutlich machen, wir sind in so einer Übergangssituation von einer ehemals unhinterfragt frei agierenden Volkskirche, der man ungemein viel Handlungsspielraum gegeben hat von Seiten des Staates, und einer Situation, wo heute die religiöse Landschaft pluraler wird, und die Frage steht, kann das noch so bedient werden und ist das auch so erwünscht, solche Monostrukturen? Mhm. Wenn ich nochmal das eine Beispiel bringen kann, Trier oder Paderborn, Bischofsstädte, wo es nur katholische Kindertagesstätten, nur katholische Krankenhäuser gibt, und man sich fragt, was machen denn Menschen, die das nicht wollen, ja, die in einem einfach säkularen Krankenhaus behandelt werden wollen, ja, oder da arbeiten wollen.
Ja, ja, da gibt's mehrere Punkte da drinnen verpackt. Das ist eine Relevanzfalle, die fast schon ein bisschen erpresserisch in Richtung Öffentlichkeit wirkt. Kommt ja noch dazu, dass die Anzahl der Christinnen und Christen der beiden großen Kirchen in Deutschland und Ähnliches in Österreich sich ja schon an der 50%-Marke bewegt, kumuliert. In Österreich sind es mit den Orthodoxen knapp noch 60%, aber das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wird das auch Richtung 50 nach unten wandern. Und die katholische Kirche verliert in Österreich 1% der Gesamtbevölkerung pro Jahr im Moment. Aber bevor wir zu dieser Relevanz der Rolle der karitativen und wohlfahrtsdienlichen Einrichtungen kommen, möchte ich noch ein bisschen über den sexuellen Missbrauch sprechen. Das ist ja auch interessant aus arbeitsrechtlicher Sicht. Da werden Kindergärtnerinnen, die sich scheiden lassen und wieder heiraten, aus ihrem Arbeitsverhältnis entfernt, während Priester oder anderes klerikales Personal bestenfalls versetzt wird, aber vor der Strafverfolgung sogar noch geschützt wird. Ich meine, Sie kritisieren diesen Widerspruch heftig, aber wie kommt es dazu? Also wie kann hier so ein doppelter Standard angelegt werden innerhalb der Kirche?
Weil die katholische Kirche eine ständig organisierte Kirche ist, bei der Kleriker, obwohl sie Menschen wie Sie und ich sind, mehr gelten und zählen, auch in ihrer, wenn sie straffällig geworden sind, als normale Christenmenschen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Sie haben das Beispiel der Kindergärtnerin gebracht. Und ich bringe dieses Beispiel sehr ausführlich, A, weil ich mich da seit 30 Jahren sehr engagiere in der ehrenamtlichen Begleitung von sexualisierter Gewalt. Ich bin also im Thema drin. Ich bin auch hier im Bistum Münster in der unabhängigen Aufarbeitungskommission. Also ich rede da nicht nur über etwas, sondern aus Erfahrung. Und das Erschreckende ist eben aus der Geschichte bis in die jüngste Zeit hinein. Erst die letzten Jahre zeigen die neuen Bischöfe eine gewisse Sensibilität, dass man immer straffällig gewordene Kleriker geschützt hat und auch gegenüber dem Staat nur in den seltensten Fällen diese begangenen Straftaten angezeigt hat. Das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, aber in Deutschland ganz eklatant. Und was ich da in diesem Kontext eben kritisiere, weil es geht ja immer um dieses Ping-Pong-Spiel, die Seite der Kirchen und aber auch die Seite des Staates. Wir haben ähnlich wie in den staatlichen Arbeitsgerichten können wir beobachten, das zeigen die verschiedenen bisher vorliegenden Studien zum Missbrauch in den einzelnen Diözesen. Zum Beispiel im Münsterland, eine sehr katholische Gegend, in der ich jetzt lehre und arbeite, dass dann katholische Staatsanwälte, katholische Hauptkommissarinnen und Kommissare, die Sexualstraftaten zu ermitteln hatten, sich sehr, auch fast, muss man sagen, widerrechtlich auf Kompromisse mit den Bischöfen eingelassen haben, indem sie gesagt haben, ja gut, also eigentlich müssten wir den jetzt in U-Haft nehmen mit richterlichem Untersuchungsbeschluss, aber ihr könnt ihn erstmal unter eure Observanz nehmen, dann gucken wir mal, ob ein Strafverfahren eröffnet wird. Auch genauso mit der Milde der Strafen, aber da hat der Staat nicht nachgehakt. Es gibt ein Zitat aus der Münsteraner Studie, wo ein Staatsanwalt einen Dechanten, einen Dekan anrufen sagt, wenn ihr ihn nicht holt, holen wir ihn. Das war ein Wiederholungstäter. Und das ist also da bin ich auch in sehr hartleibigen Diskussionen mit den auf Landesebene wieder zuständigen Justizministerien, wo ich sage, die deutsche Justiz war auf dem linken Auge des kirchlichen Arbeitsrechts und auf dem rechten Auge des staatlichen Sexualstrafrechts, war blind und hat den Kirchen Spielräume ermöglicht, die sie keiner anderen Institution ermöglicht hat und verstärkt durch das, was wir am Anfang der Frage thematisiert haben, dass die Bischöfe selbst bis in die jüngste Zeit systematisch ihre Kleriker vor Strafverfolgung, sowohl staatlich als auch kirchlich, gibt es ja auch ein Strafrechtssystem, geschützt haben. Und diesen Skandal beschreibe ich und da lege ich mich auch durchaus mit gestandenen Justizministerinnen und Ministern an. Es muss, glaube ich, aus meiner Sicht eine unabhängige Aufarbeitungskommission auch diesen Justizskandal aufarbeiten. Da wehrt sich aber die deutsche Justiz gegen, weil sie natürlich ein hohes Gut ist in einer Verfassung. Die Unabhängigkeit soll gewahrt bleiben. Und manchmal hat man den Eindruck, genau wie die katholische Kirche sich dagegen wehrt, sie zu kritisieren zu dürfen, weil sie ja so eine heilige Institution ist. So ist es manchmal auch mit der deutschen Justiz, die wirklich für sakrosankt erklärt, aber da muss man nachfassen. Und das meine ich mit unheiliger Allianz. Da hat es Dinge gegeben, die so nicht akzeptabel waren, die sich jetzt allerdings, das beschreibe ich ja auch, Beispiel München mit dem Durchsuchungsbefehl im erzbischöflichen Ordinariat, aber viel zu spät langsam verändern. Ja.
Ja, also was Sie beschreiben, ist ja eigentlich ungeheuerlich. Diese Dinge werden in der Öffentlichkeit kaum ausgesprochen. Es gibt die Taten an sich, die schon schlimm genug sind. Wir haben in
Genau.
Österreich hier, es gibt ja auch so eine Kommission, über die ich später gerne noch sprechen will, circa 1500 Fälle, die gemeldet wurden. Man kann davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl höher ist, weil es gute Gründe gibt, dass sich die Menschen auch nicht melden.
Ja.
Und zusätzlich zu den Verbrechen an sich kommt natürlich die Vertuschung, die eigentlich hier noch eines draufsetzt und in zweiter Art und Weise noch einmal den Opfern Schaden zufügt und gleichzeitig aber der Organisation Kirche natürlich auch. Sie beschreiben das, ich erlaube mir das frei wiederzugeben, dass dieses Ereignis oder die Fälle von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung dazu führen, dass die Kirche ihre Rolle als Hüterin der Moral, als Wertespender fast schon unwiderruflich aufgegeben hat und damit auch die Ansprüche in diesem kooperativen Modell, zumindest auf dieser einen Säule, weiter im Staat dienlich zu sein. Also damit schon singulär ist dieses Ereignis dazu geeignet, die Rolle der Volkskirche zu überdenken und ad acta zu legen. Fühlen Sie sich da richtig wiedergegeben oder übertreibe ich?
Nein, sie untertreiben sogar eher. Ich würde sogar, man soll immer vorsichtig sein mit so Begriffen, aber hier von einer epochalen Zäsur sprechen. Die katholische Kirche, zumindest in Deutschland, also ich maße mir nicht an, über Österreich zu urteilen, auch wenn ich das sorgfältig verfolge, hat sich damit aus einer wirklich gesellschaftlichen Akzeptanz herausbegeben. Sie hat Wein gepredigt und drakonisch über die Herzen und Betten ihrer Gläubigen gewacht und hat selbst die schlimmsten Sexualstraftaten ihrer Kleriker vertuscht, gedeckt. Und damit hat sie sich auf Dauer wirklich unglaubwürdig gemacht. Und dieser Vertrauensverlust ist nur, also in meiner Lebenszeit, ich bin 62, nicht mehr zu restituieren, also zu ersetzen und wieder aufzubauen. Und das ist auch ein so schreckliches Unrecht, dass man die Bischöfe, die jetzt schon lange im Dienst sind, auch fragen muss, ob sie überhaupt noch morgens in den Spiegel schauen können. Also selbst, und das ist übrigens vollkommen egal, ob wir von konservativen oder liberalen Bischöfen sprechen. Alle haben diese klerikale Attitüde gehabt, dass der arme priesterliche Mitarbeiter, der doch so an seiner eigenen Unzulänglichkeit, den Zölibat zu leben, gescheitert ist, und haben überhaupt nicht, bis heute stelle ich das immer wieder fest, überhaupt nicht die Perspektive der Opfer eingenommen. Und das ist ja die jesuanische Perspektive, dass wir, also wenn es einen Grund für die Erfolgsgeschichte der christlichen Botschaft gibt, dann, dass dieser Jesus Christus ja genau sich denen zugewandt hat, die unter die Räder in seiner Zeit gekommen waren. Jetzt rede ich fast wie ein Pastor und
Ja,
Theologe,
ist
aber
okay.
das ist mein Glaube, das ist mein Glaube. Und die Kirche hat genau dieses Proprium des Christentums verraten. Und da bin ich im Übrigen auch bei aller, wie gesagt, ich steige nicht aus dieser Kirche aus, weil ich zutiefst mit ihr verbunden bin, aber ich nehme mir die Freiheit raus, als Christenmensch, als Katholik, aber auch eben auch als Wissenschaftler, das auch ohne Schnörkel so anzusprechen und im Buch zu beschreiben, aber eben noch pointiert mit dem Dreh, dass der Staat auch noch seine Dienste dazu geleistet hat und dass er das Stillschweigen toleriert hat. Und das ist eigentlich, was man immer wieder benennen muss und was man auch an die staatliche Adresse. Darf ich ein Beispiel bringen?
Absolut
Jetzt
gerne. Ja.
wird zum Beispiel gesagt, wie konnte es angehen, also ganz viele Jugendhilfeeinrichtungen, also wo Kinder und Jugendliche hingebracht wurden, deren Elternhäuser desaströs waren, ein Phänomen, was wir auch in der Gegenwart beobachten können. Und es waren viele dieser Häuser katholisch oder evangelisch getragen und da ist viel sexuelle Gewalt geschehen. Aber es gibt staatliche Gesetze in Österreich und Deutschland, die sagen, es gibt ein Jugendamt, die darüber die Aufsicht zu führen haben, die regelmäßig die freien Träger zu kontrollieren haben, ob das Kindeswohl und Jugendlichenwohl beachtet wird. Und dann darf man auch mal an den Staat die Frage stellen, was habt ihr denn in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gemacht? Habt ihr überhaupt katholische Einrichtungen mal visitiert? Und dann stellt man nämlich fest, der Staat hat das nicht gemacht. Er hat gesagt, in katholischen, christlichen Einrichtungen wird schon alles Gute getan aus der Botschaft des Evangeliums. Also das heißt, der Staat schweigt auch in Deutschland zu dieser Thematik, weil er da sich mitschuldig gemacht hat. Das anzusprechen ist aber total schwierig, weil der Staat dann natürlich zu übermächtig ist. Aber auch diese Diskussion muss genau wie
Ja.
der Umgang der Justiz aufgearbeitet werden.
Das
Ja.
gleiche Problem liegt in Österreich
Genau.
vor. Also, dass der Staat nicht hinsieht, ist tatsächlich ein Problem. Es zeigen ja auch andere Staaten, dass es möglich ist. Also in Chile gab es durchaus
Ja.
Hausdurchsuchungen zum richtigen Zeit, also noch nicht zu spät,
Ja.
wie in Deutschland zum Beispiel, in Belgien meines Wissens auch.
Richtig.
In Österreich gar nicht. In Österreich hat man eine typisch österreichische Lösung gewählt, die sogenannte Klassnik-Kommission, wo eine
Ja.
ehemalige Landeshauptfrau hat sich auch als unabhängige Opferkommission bezeichnet, ist natürlich nicht ganz unabhängig, weil tatsächlich von der Erzdiözese eingesetzt mit einer gläubigen Christin an der Spitze, die, wenn man den Opfern glauben darf, durchaus auch dazu geeignet war, ein zweites Mal zu traumatisieren. Also die mussten dann auch
Exakt.
in der Erzdiözese selbst vorsprechen und dort ihre Entschädigungen abholen. Es sind dann Größenordnungen ausgezahlt, wenn man die Zahlen angesehen, sie entsprechen den deutschen Zahlen ziemlich genau. Also im Durchschnitt dürften es 14.000 Euro pro Fall gewesen sein. Bei der evangelischen Kirche in Deutschland waren es 13.000, bei der katholischen 21.000. Also wir liegen da in etwa in der gleichen Dimension, die hier beglichen wird. Und in Österreich hat diese Klassnik-Kommission durchaus diesen Beigeschmack, dass man hier eine weitere unheilige Allianz geschmiedet hat zwischen Staat und Kirche, die in der Öffentlichkeitsarbeit dazu gut geeignet war, die Vertuschung, die bis dahin passiert ist, zumindest einmal halbwegs abzudecken, dass sowas in Zukunft in dieser Art und Weise nicht mehr passieren kann. hat man damit wohl hoffentlich zu einem guten Teil verhindert, aber die Aufarbeitung hat man damit mehr oder weniger für alle Zeit blockiert, aus meiner Sicht.
Ja, da gibt es deutliche Parallelen, wenn Sie das so beschreiben, ja.
Ja. Ja, machen wir einen Schritt weiter vielleicht zur Kirchensteuer, weil ich möchte schlussendlich natürlich auch auf den Punkt hinaus, wie wir in Zukunft mit dieser Verbindung aus Republik und Religion weiter tun können. Die Kirchensteuer ist ja auch eine interessante Sache, die ein bisschen auch instrumentalisiert wird, um die Kirchen und ihre gemeinschaftsdienlichen Leistungen ins richtige Licht zu rücken. Da wird ja gern behauptet, dass aus der Kirchensteuer diese Leistungen überhaupt erst ermöglicht werden. Wovon spreche ich? Ich spreche von Caritas, Diakonie, ich spreche von Schulen, Kindergärten und so weiter. Also alles das, was die Religionen im kooperativen Modell ins Staatswesen als Leistung einwerfen. In welchem Verhältnis steht das zueinander?
Ja, also es wird tatsächlich so behauptet und es ist in dieser Apodiktik nicht zutreffend. Also in Deutschland sind wir in einem sehr, ähnlich wie in Österreich, denke ich, gut strukturierten Sozialstaat mit vielen sozialen Sicherungssystemen. Und wenn die Kirchen subsidiär zum Beispiel im Bereich des Krankenhauswesens oder der Pflege diese Dienste übernehmen, dann werden natürlich die Hauptkosten durch die sozialen Sicherungssystem gedeckt, also durch die Pflegeversicherung, Krankenversicherung und entsprechende staatliche Zuschüsse. Aber es wird immer gerne bemüht, so nach dem Motto, ja, viel von der Kirchensteuer flösse da rein. Ein bisschen anders sieht es mit, ist auch wieder Ländersache in Deutschland, ja, mit dem Bildungsbereich und mit den Kindertagesstätten aus, die sehr weitgehend von beiden Kirchen getragen werden. Eben habe ich das Beispiel mit Trier genannt. Da ist es so, dass es von Bundesland zu Bundesland, sagen wir mal 80, 90, 95% der Personalkosten tatsächlich, wenn sie als staatliche Schulen anerkannt sind, also als Ersatzschulen heißt es, ich war selbst auf so einer Schule bei Patris, da werden die tatsächlich refinanziert, aber wenn Sie einen Lehrerkollegen mit 150 Lehrerinnen und Lehrern haben und 10% müssen Sie selbst streiten, da fließen dann Kirchensteuermittel rein. Ja. Genauso in dem Bundesland, wo ich gerade lebe und arbeite, in Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland mit 17 Millionen, da ist es so, dass die kirchlichen Träger sind nicht als arme Träger anerkannt, circa 10-15% der laufenden Personalkosten, als auch, und das ist, wissen Sie auch, Schulen und Kindertagesstätten müssen ständig in Schuss gehalten werden, baulich, auch neue Herausforderungen, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Da muss man auch ungefähr damit rechnen, dass die jeweiligen Haushalte der Diözesen und Landeskirchen, evangelischen Landeskirchen, durchaus 10-12% oder 15% der Steuermaßnahmen. Also da muss man differenzieren, aber die Politik differenziert nicht. Sie ist froh, das Kirchensteuersystem zu behalten, weil zum Beispiel ein so gut katholischer grüner Ministerpräsident Kretschmer in Baden-Württemberg sagt, die Kirche macht da so viele gute Sachen mit. Das gilt nicht für die Haushalte der diözesanen Caritasverbände. Wenn man da mal genau hinschaut, fließen marginale Kirchensteuerbeträge rein. Ja. Und das ist so traurig, weil ich die Vorzeigeprojekte, die ich sehr schätze, und ich bringe immer das Beispiel mit der ambulanten medizinischen Betreuung der Obdachlosen, die von den Maltesern zum Beispiel vorbildlich geleistet wird, die werden aus Spenden getragen und nicht aus Kirchensteuermitteln und dem ehrenamtlichen Engagement leidenschaftlicher Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal, Krankenpflegepersonal. Und da sage ich, wäre es nicht auf Zukunft hin eigentlich authentischer und glaubwürdiger, die Kirche würde entweder selbst Kirchensteuermittel im stärkeren Maße in diesen karitativen Bereich wirklich hineingeben, da wo nicht staatlich oder nicht komplett refinanziert wird. Zweitens wäre es für die Glaubwürdigkeit der Kirche vielleicht nicht doch auch noch besser, wenn sie ganz darauf verzichten würde und mit Spenden und Eigenmitteln die Sache befördern würde. Aber darüber kann man jetzt im Detail dann leidenschaftlich streiten.
Ja. Ja. Sie beschreiben da gut den Auseinanderfall zwischen dem System im Bildungsbereich beziehungsweise im Wohlfahrtsbereich. Da haben ja, speziell im Bildungsbereich, hat es ja ein bisschen so den Eindruck, als würde es hier zu einer fast schon erpresserischen Situation kommen, nämlich im Zusammenhang mit dem sogenannten Ablösebefehl. Das sagt uns Österreicherinnen und Österreichern wenig, aber ja, in Deutschland sollen ja die Staatsleistungen abgelöst werden. dadurch noch verkompliziert, dass das eben Ländersache ist und in allen Ländern auszuhandeln ist. Und die Länder sind dann in der Situation, dass die beiden großen Kirchen sagen, aber sie betreiben diese ganzen Kindergärten, Schulen etc. Und wenn sie das nicht machen, wer macht denn das sonst? Also da hat man sich so in eine Pattsituation begeben, wo auf der einerseits dieser Ablösebefehl ignoriert, verschleppt wird, auf der anderen Seite ein funktionierendes System noch keine Alternative aufweist, das irgendeiner Transformation zuzuführen, dass das aus kirchlicher Trägerschaft, sage ich einmal, befreit wird, beziehungsweise dass es überhaupt andere Möglichkeiten gibt.
Ja.
Was an sich schon ein wenig seltsam ist, wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung gar nicht mehr christlich ist. Warum sollten dann diese Einrichtungen überhaupt in kirchlicher Hand sein? Zumindest in dieser Zahl würde es dann nicht reichen, wenn sich das auf die Hälfte reduziert.
Exakt. Exakt. Ja, das ist wirklich eine, wenn ich das noch kurz erklären darf, eine skurrile Situation, mit Erpressung, das haben Sie zwar pointiert formuliert, trifft es aber ganz gut. Ich zitiere ja häufiger die neue Beauftragte der evangelischen Kirche bei der Bundesregierung, die Prälatin, auch interessant, Gideon, die nicht nur verdeckt, sondern sehr klar sagt, wenn wir dazu keine fairen Lösungen kommen, was die Ablösung der Staatsleistung angeht, immerhin zahlen die 23 Bundesländer, die vier zahlen nicht, müssen es nicht, ja. 600 Millionen Euro im Jahr an verschiedene Kirchen, auch an die altkatholische Kirchen.
Das entspricht genau dem Faktor 10 von Österreich. Das ist,
ja, ist interessant. Ja. Und dann sagt sie tatsächlich, und Sie haben das richtig wiedergegeben und referiert, ja, dann haben wir dann nicht mehr die Handlungsmöglichkeiten im Schul- und Bildungsbereich und auch in den Kindertagesstätten. Und dann müssen wir auch Einrichtungen an den Staat zurückgeben. Und das sind ja staatliche Aufgaben, dann müsst ihr gucken, wo er bleibt. Und das ist natürlich eine Dilemma-Situation für die Kommunen und die Länder. Vielleicht sollten wir den Hörerinnen und Hörern auch nochmal etwas für die Ablösung der Staatsleistung zeigen, weil damit nämlich deutlich wird, wie verzwickt die Lage in Deutschland ist. Also der Gesetzgeber hat was Geschicktes gemacht, hat gesagt, das deutsche Parlament in Berlin, der Bundestag, legt die Grundsätze fest, nach denen dann Kirchen und die Bundesländer verhandeln, wie sie die Staatsleistung ablösen, damit sich nicht die Bundesländer selbst schönrechten bei der Festlegung der Grundsätze. Und das wird im Moment in der aktuellen Koalition, stand auch im Koalitionsvertrag, forciert. Und dann unabhängig von der Parteifarbe sagen die Bundesländer, ihr könnt uns mal, das ist uns vollkommen egal. Entschuldigung, dass ich jetzt etwas drastisch formuliert habe, aber so reden die. Dann sagt der SPD-Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen, wir wollen das System behalten und das hat zwei Gründe. Zum einen, es ist bei den auf Kante genähten Landeshaushalten immer besser, einen Betrag X, den man gut stemmen kann, als durchlaufenden Posten ein paar Millionen aufzunehmen, anstelle jetzt einerseits nämlich bei der Ablösung weiter Ablösung zu zahlen und gleichzeitig Vermögen zu kumulieren, dass auf Dauer aus den Erträgen des Vermögens die Beträge generiert werden können, die heute aktuell gezahlt werden. Das ist wir sind immer noch in einer Niedrigzinsphase, ganz kompliziert. Und das Zweite ist, dass dann ein Kretschmer oder ein Söder, Protestant aus Bayern, sagt, wir wollen gar nicht, dass die Staatsleistungen eingestellt werden, weil die Kirchen machen so gute Dinge damit, so gute Dinge. Und sie wissen nämlich eins genau, und das sollte man noch in der Langzeitperspektive im Blick nehmen, wenn die Babyboomer, zu denen ich gehöre mit Jahren 61, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre alle in Ruhestand getreten sein werden, die wir ja alle noch getauft sind, gut ausgebildet, viel Kirchensteuer zahlen, dann wird ein Drittel der Kirchensteuer wegfallen. Das wissen wir bereits jetzt. Und dann sagen nämlich diese klugen Ministerpräsidenten, dann kriegen sie ja immer noch die Staatsleistungen, Personal- und Sachdotationen und können eventuell damit die wegfallenden Kirchensteuermittel substituieren, um weiter die Kitas, Schulen zu betreiben. Das machen die also nicht aus frommen religiösen Gründen, sondern die machen das aus ganz knallhart fiskalischen Gründen. Aber das sagt keiner. Und ich schreibe das in dem Buch. Das sind die wahren politischen Hintergründe. Und auch hier wieder Stichwort Unheilige Allianz. Das ist ein richtig dreckiger Deal. Ne? Das ist so.
Okay. In diesen drastischen Worten würde ich das selbst gar nicht oft formulieren.
Dafür bin ich bekannt. Gelegentlich greife ich in diese Klaviatur her.
Sehr gut. Schauen wir uns vielleicht noch mal den Religionsunterricht an. Der ist ja auch Ländersache in Deutschland. Es gibt überall den verpflichtenden Religionsunterricht außer Berlin, Bremen, Brandenburg. Glaube ich, da gibt es eine besondere Situation, dass Österreich vielleicht schon einen Schritt weiter bzw. anders gelagert, nämlich mit dem islamischen Religionsunterricht. Da wird sehr oft das Argument gebracht, dass der Staat damit verhindern will, dass dieser Unterricht in den Hinterhöfen stattfindet, in den Koranschulen. Also man holt sozusagen etwas, das man als demokratisch bedenklich findet, in die Schulen herein dadurch. Ist damit nicht die Unterstellung verbunden, dass hier in den Religionen, in dem Fall im Islam, Dinge zu finden sind, die ein Problem darstellen und dann über diesen Weg sozusagen gezähmt werden sollen? Also widerspricht das nicht eigentlich in der Religionsfreiheit im Kern dieser Ansatz, über diesen Weg Kontrolle auszuüben? Und ich wähle jetzt den Islam nicht als Beispiel, weil ich mit dem Finger auf den Islam zeigen will, sondern weil es bei diesem Beispiel so schön deutlich wird, auch im öffentlichen Diskurs, wie hier die Mechanik funktioniert.
Also in Deutschland wurden religionspolitisch genau die gleichen Argumente zitiert, raus aus den Hinterhöfen. Ich muss das nicht wiederholen, Sie haben das schon gerade anmoderiert. Aber verfassungsrechtlich muss man sagen, jede Religionsgemeinschaft, und das ist ja ein Unikat weltweit, wir haben in unserer Verfassung mit Artikel 7 der Garantie des konfessionellen Religionsunterrichtes das einzige Schulfach, was Verfassungsrang hat. Das gibt es nirgendwo in der Welt, nirgendwo, in keiner demokratischen Verfassung. Und dann hat jede Bürgerin, jeder Bürger, gleich welcher Religion und Konfession, alle Eltern und auch Schülerinnen und Schüler, auch die religionsmündigen Schülerinnen und Schüler, das Recht darauf, wenn sie eine bestimmte Größe abbilden, und das wird man bei den verschiedenen islamischen Denominationen in Deutschland mittlerweile sagen dürfen, dann ist das erstmal ein Rechtsanspruch. Das hat nichts mit Religionspolitik und Zähmung zu tun. Aber das wird natürlich im Hintergrund religionspolitisch so verstanden. Und damit bringen Sie einen wichtigen Punkt. Und das war so, als ich die letzten Seiten des Buches schrieb, ist tatsächlich eine Sache. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der Religionsfreiheit, weil das Königsrecht der Menschenrechte waren ursprünglich auch mit der Gewissensfreiheit und der Gedankenfreiheit verbunden. Das kann man genetisch herleiten, historisch. Und das sage ich schon, sowohl in Österreich als in Deutschland haben wir eine religionsfreundliche Verfassung und ich bin dankbar dafür, denn Religiosität ist eine Grunddimension vieler Menschen, die sie leben und artikulieren wollen. Und gerade die abrahamitischen Religionen haben ja stark auch diesen missionarischen Charakter, von ihrem Glauben zu erzählen, anderen zu verkünden. Und damit sind wir beim Themenkomplex, nämlich auch Religion und Öffentlichkeit, dass uns, also sowohl die Verfassung in Österreich als auch die in Deutschland, Menschen, Bürgerinnen und Bürger dieses Grundrecht garantiert. Und ich möchte nicht, dass die Religionsfreiheit auch nur in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. Ich möchte auch, dass uns fremd erscheinende Religionen, wenn sie die Grundlagen Achtung der Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde und vor allen Dingen auch keine Gewalttätigkeiten, Stichwort, was wir ja gerade politisch erleben, unter dem Namen von Religion Gewalt auszuüben, dass das möglich ist. Und ich schreibe in dem Buch am Ende auch, und da habe ich so gemerkt, ich bin nachdenklich geworden im Schreiben, Religiosität darf auch befremdlich wirken. Und wenn wir schon meinen, die islamischen Denominationen über den Religionsunterricht zähmen zu sollen, dann sage ich mal ganz klar, das schreibe ich auch in dem Buch, die Stellung der Frau in der katholischen Kirche ist noch defizitärer als im Islam. Wir haben eine reine Männerkirche, in der nur Männer, die wegen dem Verzicht auf Sexualität mit Leitung belohnt werden und auch mit Ehren und Titeln und mit Klerikerrang. Was maßen sich säkulare Politikerinnen und Politiker an, über den Islam so zu urteilen, die angeblich in ihrer menschenrechtlichen Entwicklung noch unterhalb des westeuropäischen Standards sind? Die römisch-katholische Kirche hat noch lange keine Grundrechte akzeptiert, aber sie gilt als anerkannte christliche Religionsgemeinschaft in Deutschland von der Historie und Geschichte her. Also man sollte da jetzt nicht so tun, als sei die katholische Kirche ein Hort der Freiheit und der Demokratie.
Darf ich Sie da selbst zitieren? Ich habe mir nämlich auch genau das als Zitat herausgesucht. Am Beispiel der Stellung der Frau im Verfassungsgefüge der katholischen Kirche stellt sich die berechtigte Frage, ob man einer Kirche wie der römisch-katholischen Kirche, die mit fadenscheinig und theologisch haltlosen Argumenten Frauen systematisch schlechter stellt als Männer, noch weitgehende Rechte wie den Körperschaftsstatus einräumen kann.
Das ist exakt, das ist meine Position. Das denke ich auch so. Wie kann man einer Kirche wie der katholischen Kirche diesen starken verfassungsrechtlichen Rang weiterhin zuerkennen, wenn sie basale Grundrechte, die wir als wirklich weltweit eigentlich umzusetzende Grundrechte deklarieren, wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so mit Füßen treten? Und ich sage mit fadenscheintheologischen Argumenten, also unsere Verfassung, in Österreich ist es genauso, Artikel 1, die Menschenwürde, die leitet sich ja nun, wenn wir es wirklich wissen, aus dem biblischen Befund der Ebenbildlichkeit jedes Menschen ab von Gott. Und wenn wir das als zentralen Glaubensinhalt haben, als christliche Kirchen, aber in der katholischen Kirche das so mit Füßen treten, dann stellt sich die Frage, ob man da noch einen demokratischen Komfort hinbekommt, den Kirchen wirklich diese starke Rechtsstellung zu geben. Also insofern stehe ich hinter dieser Aussage, die wird natürlich Diskussionen auslösen, aber diesen Widerspruch muss man benennen.
Ja, das wäre der letzte größere Punkt für unser Gespräch eigentlich auch schon. Religionsfreiheit im Zusammenhang mit der Stellung von organisierter Religion im Staatswesen. Beginn vielleicht einmal mit dem Islamgesetz 2015 in Österreich, das naturgemäß in Ihrem Buch nicht vorkommt, aber das sehr starke Züge aufweist, dass sich hier ein Staat eine Religionsgesellschaft zurechtformt. Also die Republik Österreich hat die islamischen Denominationen, also die verschiedenen Glaubensrichtungen und ihre Vereine gezwungen, in einen gemeinsamen Dachverband, die IGGÖ,
Ja,
Islamische
genau.
Glaubensgemeinschaft in Österreich. Und man versucht hier eine gewisse Form der staatlichen Kontrolle auszuüben, die bis zu dem Punkt reicht, dass im Gesetz drinnen steht, und sei es nur in den Erläuterungen, dass der Koran in deutscher Sprache vorliegen muss, dass Finanzierungen von dem Ausland verboten werden, etc.
Genau.
etc. Also man greift sehr stark in die Religionsfreiheit ein. Und die Frage, die sich mir stellt an vielen Punkten oder schon gestellt hat, ist, ob Religionsfreiheit und in einem weiteren Kontext natürlich Weltanschauungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, also dass
Genau.
man das kategorisch mit der negativen Religionsfreiheit auf eine Stufe bringt, ohne das Wort Religion zu verwenden. Also es gibt keine guten Begriffe dafür. Weltanschauungsfreiheit trifft es vielleicht am
Am
ehesten
ehesten,
noch.
ja.
Dass man diese Religionsfreiheit nicht am einfachsten dadurch gewähren kann, dass man tatsächlich den Religionsgesellschaften diesen privilegierten Status entzieht, weil sich die Frage stellt, ob sie ihn tatsächlich brauchen und ob die Allgemeinheit diesen Status braucht und ob es nicht fairer und angemessener wäre, die Entfaltung der Religionsfreiheit für alle Glaubens- und Nicht-Glaubensrichtungen sozusagen auf Level Playing Field anzusiedeln, ohne dass manche schon diesen Startvorteil genießen, in einem privilegierten Status andere Dinge anbieten zu können, also andere Weltanschauungen.
Ja, das ist jetzt die Fortführung meines Buches. Das wäre das nächste Buch quasi. Wie müsste denn ein religionsrechtliches System sein, was umfassend die Religionsfreiheit in möglichst positiver Form, Menschenrechte sind dafür da, dass man sie positiv in Anspruch nehmen, dass man seine Meinung artikulieren kann, seine Religiosität leben kann, aber natürlich auch nicht glauben muss, ne, dass man auch negative Religionsfreiheit gilt. Ja, wie muss man das in ein System überführen bei der Pluralisierung der religiösen Landschaft, dass alle die gleichen Chancen haben? Denn eins gilt in Österreich wie in Deutschland, Sie haben es gerade beschrieben, dass im Grunde genommen in diesen staatlichen Gesetzen jetzt in Österreich Dachverband gründen, keine Auslandsfinanzierung und so. Es darf kein Staatsoberhaupt von einem islamischen Land in die religiösen Fragen interagieren. Ja, der
Ja,
Papst interagiert ständig. Ja.
ständig, ja.
Die nächste Analogie, weil wir eben das Frauenthema hatten, und der ist auch Staatsoberhaupt, das ist er. Nein, da merken Sie in beiden Ländern etwas Interessantes und ich merke, ich kriege schon wieder Inspiration für ein neues Buch.
Sehr gut.
Ist ja interessant, ist immer gut, wenn man sich unterhält, dass man fragen muss, inwiefern es legitim war, gerade den wachsenden Islam in seinen verschiedenen Ausprägungen zu christianisieren in der Organisationsstruktur. Denn das merkt man, unser deutsches, vielleicht auch das österreichische Religionsverfassungsrecht ist doch stark an einer Mitgliederorientierung. Also Kirchen haben immer Mitgliedschaftsbedingungen
Ja.
und das hat zum Beispiel der Islam, den es ja so gar nicht gibt, gar nicht. Der hat auch keine Lehrautorität. Wir hatten eben den Religionsunterricht. Wer soll denn überhaupt die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts festlegen? Also kurzum, das ist schon mal der erste, wie ich finde, Denkfehler, mit den christlichen Kirchenschablonen auf andere Religionsgemeinschaften das überzustülpen, damit sie am Ende irgendeine privilegierte rechtliche Stellung bekommen. Und jetzt ist in der Tat die spannende Frage, kann man auf den Punkt Null wieder zurückgehen? Das heißt also, da müssen wir ins 19. Jahrhundert gehen, da fängt das ja mit dem Körperschaftsstatus in beiden Ländern an. Und das ist natürlich verfassungsrechtlich sehr schwierig, es gibt Verfassungsgarantien. Aber eigentlich aus einem paritätischen Verständnis, und das schreibt die deutsche Verfassung vor, dass alle Religionsgemeinschaften paritätisch, also gleich zu behandeln sind, wäre es durchaus mal einen Gedanken lohnenswert, mal einen Plan zu entwickeln. Was wäre, wenn wir heute verfassungsrechtlich nochmal auf Null gehen könnten und uns angesichts der Pluralisierung der religiösen Landschaft zu überlegen, wie wir allen einerseits die Öffentlichkeit ihres religiösen Tuns zu ermöglichen, das nicht einzuschränken wie im Josephinismus, zu sagen, ihr dürft euren Glauben nur in euren vier privaten Wänden leben. Und das wäre mal ein spannendes Planspiel. Ich bin gerne bereit, darüber weiter nachzudenken,
Ja,
ja.
aus meiner Sicht heißt die Lösung Laizität und zwar in bewusster Formulierung als Laizität und nicht als Laizismus, weil Laizismus immer
Ja.
den Beigeschmack des negativ Abwährenden
Ja,
hat,
in
während
Frankreich, ja.
Laizität sozusagen eine weltanschaulich religiöse Neutralität widerspiegelt, die ja tatsächlich auch nicht diskriminiert, weil laizistische Staaten, denen kann man durchaus vorwerfen,
Ja.
Frankreich und Türkei ist keine echte Laizität, dass hier Abwehrmaßnahmen gesetzt werden, die
Genau.
tatsächlich die Religionsfreiheit beschneiden. Und das
Ja.
soll es ja auch nicht sein.
Nein, das ist ein guter Gedanke, eine positiv konnotierte Laizität, die deutlich macht, der Staat ist weltanschaulich und religiös neutral, ist er unmusikalisch, wie ich es häufig sage, aber er freut sich, dass seine Bürgerinnen und Bürger, wenn sie es denn wünschen und wollen, das in der Verfassung garantierte Menschenrecht der Religionsfreiheit auch aktiv leben und damit auch gute Dinge tun. Und er reglementiert nicht ihren Glauben, er reglementiert nicht ihre religiöse Praxis, ihre Liturgie. Das wäre ein spannender Gedanke. Ob die Leute allerdings die Unterscheidung, die Sie intellektuell gerade vorgenommen haben von Laizismus und Laizität, so tatsächlich hinbekommen. Wir erleben, ich merke es jetzt auch in Reaktionen, auch schon per Mail von Pressure Groups, Giordano Bruno Gesellschaft und vielen anderen. Wir haben es ja oft mit so einem vulgären Atheismus oder einer vulgären Form von Weltanschaulichkeit zu tun, die aber eigentlich zum Ziel hat, weil man Religiosität für was Absurdes und Irrationales hält, das eigentlich aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext wegzuschaffen. Und da würde ich mich immerhin schon sagen, never. Das garantiert die Verfassung und das muss auch möglich sein, weil Menschen religiös durchaus aktiv sind und das ist eine Grunddimension menschlicher Existenz. Das in Frage zu stellen, hieße die Verfassung selbst in Frage zu stellen. Ne? Ja.
Also Sie deuten ja auch an, dass dieser privilegierte Status vielleicht nicht unbedingt sachdienlich ist im
Ja.
Weiterleben der Volkskirchen, weil Sie sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, freiwillig auf manche dieser Privilegien zu verzichten,
Exakt.
damit man auch weiter Relevanz und Glaubwürdigkeit behält. Ich meine, ein Blick nach Skandinavien, ich schaue da gerne nach Schweden, Norwegen,
Ja,
Dänemark.
ehemalige Staatskirchen heute
Ehemalige
nicht mehr.
Staatskirchen, da ist ja Religion und insbesondere das Christentum zu einer staatlich institutionalisierten Traditionspflege eigentlich verkommen,
Erstarrt,
könnte man sagen,
erstarrt.
ja. Also es hat gefühlt, ich habe Verwandtschaft in Schweden, keine geistige Relevanz mehr, aber ist trotzdem omnipräsent. Also das ist ja nichts, das eine Kirche ernsthaft anstreben kann.
Nein.
Ja.
Also eine christliche Kirche muss zumindest den Anspruch erheben, aus den Schlusskapiteln des Matthäusevangeliums geht hinaus in alle Welt, verkündet den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus und tauft den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn diese Kraft nicht mehr da ist, wenn sie nur noch quasi als Folklore staatlich tradiert wird, dann hat sie nicht mehr hat sie keine Existenzberechtigung. Dann sollte man es auch sein lassen. Ich kann das nur bestätigen, was Sie aus Schweden berichten. Ich habe einen norwegischen evangelischen Pastor als Doktoranden, der beschreibt das ähnlich. Und diese Entwicklung kann sich keiner wünschen. Nein.
Dann nehme ich das als Abschluss unseres Gesprächs und bedanke mich herzlich dafür.
Vielen Dank für die Gelegenheit, über das Buch zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, und ich hoffe, es erfährt breite Rezeption und Sie arbeiten an dieser Fortsetzung, wie Sie angekündigt haben. Das würde mir persönlich auch sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank für die Inspiration, die Sie da gegeben haben.